Also muss man immer so ein bisschen wie so ein T-Rex sitzen, weil der so weit hinten montiert ist. Aber ja, grundsätzlich, das Layout ist sehr ähnlich natürlich. Allerdings haben mich zum Beispiel diese Knöpfe auch überhaupt nicht gestört.
Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in...
Erst fahren, dann reden und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 74. Oh, fast hätte ich das Auto verraten, Jan.
Oha.
Das wäre ja gleich komplett in die Hose gegangen.
Das
aber
ist uns
ich
ja
konnte
noch
mich
nie passiert.
Gerade noch kontrollieren. Also herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Jan.
Hallo Peter.
Du sitzt natürlich auch da.
Ich bin auch da, ja.
Bevor wir lang um das Thema herum palavern, erstmal Sound.
Der Sound.
Der Sound ist nicht ganz so charakteristisch. Ist ein bisschen irreführend, könnte man sogar sagen.
Es bollert ein bisschen. Man könnte fast vermuten, das ist ein AMG, oder?
Ja.
Das macht so...
Genau, diese Fehlzündung.
Ja.
Das klingt schon ein bisschen nach AMG. Ich glaube, V8, das haben die meisten rausgehört.
Ja.
Und genau genommen ist AMG auch gar nicht so falsch, aber eben auch nicht ganz richtig.
Wir haben es ja beim letzten Mal schon angekündigt, ne?
Genau.
In der T-Klasse hatten wir ein Auto, was einen Stern trägt, aber unten drunter ein Renault irgendwie auch eher ist. Und jetzt ist es ein bisschen andersrum.
Genau, wir sprechen heute über den Aston Martin Vantage.
Genau, ein Aston Martin draußen sozusagen, aber der Motor ist ein alter Bekannter. Aber dazu kommen wir, glaube ich, am besten später nochmal bei den technischen Daten.
Ganz genau. Und ich muss jetzt hier an dieser Stelle natürlich nochmal wieder erwähnen, Folge 74 und wir haben wieder eine neue Marke.
Katsching. Jawohl, richtig. Habe ich mir hier auch schon klein notiert. Neue Marke.
Sehr gut. Habe ich dich schon angesteckt mit meinem Tick. Also, der erste Aston Martin und der Name Vantage, der hat ja bei Aston Martin Tradition, muss man sagen. Also, ganz, ganz viele alte Modelle tragen die Bezeichnung Vantage. Wirklich bekannt ist der Vantage, glaube ich, geworden durch die letzte Generation. Die kam 2005 auf den Markt als V8 Vantage oder, wenn man im Englischen bleibt, V8 Vantage. Und wurde dann auch noch als V12 Vantage aufgelegt. 2009.
Das ist dann sozusagen relativ kleines Auto mit dem größtmöglichen Motor, ne?
Genau, ja, richtig. Und das war wirklich für Aston Martin-Verhältnisse ein richtig erfolgreiches Modell. Es war das erfolgreichste Modell der Markengeschichte.
Nee. Wirklich?
Ja.
Okay.
Ich habe zwar keine genauen Stückzahlen, aber ich hab
mich schon warm gelaufen, ja, innerlich.
Nee. Okay. Das Quiz sparen wir auf. An anderer Stelle gerne. Also, jetzt gibt es quasi eine Neuauflage und jetzt ist eigentlich auch nicht korrekt, denn die wurde 2017 präsentiert und kam dann 2018 auf den Markt. Und genau wie der Vorgänger ist auch der neue Vantage das Einstiegsmodell bei Aston Martin.
Der kleine Aston sozusagen, ne?
Der kleine Aston, genau. Erstmal gab es den nur als Coupé. Das war dann eben 2018. 2020 wurde er dann auch noch als Roadster aufgelegt.
Mhm.
Das Chassis, das basiert auf der Struktur, auf der Aluminiumstruktur vom DB11, also dem großen Bruder. Allerdings 70% Neuteile.
Okay, also so wie oft bei Plattformen, natürlich heißt das nicht, dass das 1:1 die gleiche Plattform ist, sondern meistens geht es dann ja um so eine Crash-Struktur da drin, die dann gleich ist und wo sehr, sehr viel Entwicklung reinfließt und wo man sich das dann sparen kann. Und dann ist doch sehr viel neu um diese bekannte Plattform herum.
Ganz genau. Und damit man das vielleicht noch so ein bisschen besser einordnen kann, also so Konkurrenten vom Aston Martin Vantage, ja, ganz klar, Mercedes AMG GT.
Mhm. Also auch Frontmotor, Hinterradantrieb.
Genau.
Eigentlich ein Zweisitzer, ja.
Genau. Und dann wird es schon so ein bisschen schwierig, weil dann ist er so von der Leistung her immer so ein bisschen dazwischen. Also wenn man jetzt möchte, könnte man natürlich auch den Porsche 911 anführen.
Dann aber eher schon die gehobeneren, ne? So GTS oder
genau,
so.
Genau, dann sind wir halt Leistung bei GTS, aber Turbo zum Beispiel wäre jetzt wiederum unfair. Das wäre zu stark.
Too much. Außerdem Allrad.
Genau, außerdem
funktioniert
Allrad.
Funktioniert mit dem Vantage vor Ort jetzt nicht. Der hat Hinterradantrieb.
Genau, richtig. Ja, dann könnte man noch sowas anführen, einfach so vom Stil her schon in Richtung Ferrari Roma beispielsweise. Aber auch der deutlich stärker. Der ist eigentlich auch eher ein bisschen darüber positioniert. Also jetzt so ein bisschen dazwischen, was die Konkurrenz angeht.
Ist ja vielleicht auch das Konzept, ne? Dass man auch nicht so ganz den Konkurrenten hat, weil dann kann man der Konkurrenz auch ein bisschen ausweichen. Es wäre jedenfalls sehr britisch, würde ich sagen. So richtig lieber die Konkurrenz machen lassen und man macht auch noch sein eigenes Ding und fährt ganz gut damit. Offensichtlich, weil wenn du sagst Vantage, Vorgängergeneration, erfolgreichster Aston Martin, dann scheint es ja zu funktionieren und aufzugehen.
Ob der Nachfolger, den wir jetzt gefahren sind, daran anknüpfen kann, das weiß ich allerdings nicht, weil also hierzulande sieht man das Auto wirklich fast nie.
Er ist echt selten, ne?
Richtiger Exot.
Ja. Ich überlege auch gerade doch, ich glaube, in Hamburg habe ich mal einen gesehen, aber Hamburg sagt man ja auch immer nach, dass es so eine starke britische, so einen britischen Einschlag hat. Hier gibt es ja auch besonders viele Minis zum Beispiel. Also heißt es jedenfalls immer, ob das jetzt wirklich mehr ist als woanders. In München gibt es auch super viele Minis, ne?
Ja,
aber da ist es auch logisch wegen BMW. Aber ja, selbst in Hamburg gibt es nicht so viele Aston Martin Vantage.
Nee. Und selbst in den USA, also als ich das letzte Mal in Kalifornien war, da habe ich zwar relativ viele Aston Martin gesehen, aber fast ausschließlich DB11 und DBS.
Ja. Ja, also die größeren Kaliber quasi.
Genau. Ja. Also, er ist ein Exot. Das finde ich grundsätzlich immer sympathisch. Das wisst ihr ja schon. Also, du weißt es auch, aber...
Ich weiß das, ja.
Ihr wisst es auch schon.
Ihr hört das einmal die Woche. Ich höre das
10-mal
80
am Tag.
Mal die Woche.
Okay, und bevor wir jetzt hier noch groß weiter rumquatschen, würde ich sagen, schauen wir uns erstmal das Design des DB11 an.
Oh ja, das ist spannend.
Das Design.
Dazu muss ich sagen, das Design, das erinnert ja ganz, ganz, ganz stark an den DB10. Und der DB10, das war ja ein Filmauto aus James Bond, Spectre.
Ja.
Und der wurde ja in einer Kleinstserie von 10 Stück auch tatsächlich aufgelegt. Also ein paar ganz wenige Menschen kommen in den Genuss, einen DB10 zu besitzen. Aber der DB11, beziehungsweise der auch, aber hauptsächlich der Vantage, die sehen ihm schon sehr, sehr ähnlich, ne?
Ja, stimmt. Ich finde, so vom Design her, finde ich, ist auffällig, dass das Auto gerade so, wenn wir einfach mal einsteigen in die Betrachtung, dass er sehr glatt ist. Ne? Also die Front gerade, das ist wirklich voller Fokus auf diesen Aston Martin Kühlergrill, der ja wirklich, also der ist wirklich formatfüllend in der Schürze, muss man sagen.
Ja, also, so ein richtiger Schlund.
Genau, also sieht wirklich aus wie so ein böser Fisch irgendwie, der so den Schlund aufreißt. Und die Scheinwerfer treten so ganz an den Rand schon fast, ne? Also es geht wirklich um das, ja eigentlich so das Markenlogo, muss man ja eigentlich schon fast sagen. Es ist nicht das Logo, aber damit verbindet man Aston Martin halt mit diesem typischen Kühlergrill mit dieser Form.
Ja, ja, und die Scheinwerfer, die sind wirklich winzig, ja? Also die sind so klein.
Ich gucke mir gerade das Bild an, was du gemacht hast, also direkt frontal. Das könnt ihr euch natürlich auch angucken auf Erstfahren, dann Reden auf Instagram. Da ist es natürlich auch zu finden, wenn ihr gerade eine Hand frei habt und nicht am Steuer sitzt irgendwo, bitte natürlich. Und da ist schon echt auffällig. Also es fällt gar nicht so stark auf, wie klein die Scheinwerfer sind, wenn man so ein bisschen in einem anderen Winkel davor steht. Aber so frontal sind das wirklich ganz, ganz kleine Schlitze, so ganz am Rand irgendwie von diesem Kühlergrill.
Ja, und ansonsten ist die Front tatsächlich auch relativ schnörkellos. Wir haben noch die Motorhaube, die hat auch noch mal sehr weit außen noch mal 2 Lüftungsschlitze.
Mhm.
Und unten an der Schürze haben wir noch mal, ja, in diesem Fall in unserem oder bei unserem Testwagen in glanzschwarz noch mal so 2 so, ja, wie so Diffusorecken oder Splitterecken, muss man ja eher sagen in dem Fall.
Sowieso war unser Fahrzeug schon exquisit gespeckt, ne? Aus, wenn die Farbe jetzt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen einfach erscheint. Wir haben versucht rauszufinden, welche Farbe das war. Das
ist, ja, genau.
Alter Schwede, dieser Konfigurator ist ja wirklich der, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also ich habe durchgezählt, 58 Farben werden aufgeführt und damit man nicht vollständig die Kontrolle verliert im Konfigurator, für dich ist das auf jeden Fall genau das Richtige, du grinst schon so, ich weiß es.
58 Farben, da muss ich schon mal direkt einsteigen. Genau. Das ist ja aber nichts im Vergleich zum Huracan STO, ne?
Ja, das stimmt, aber da sind wir auch in anderen Sphären unterwegs. Aber 58 Farben, so viele Farben, dass man die schon so zu bestimmten Farbtönen zusammengefasst hat, damit man nicht wirklich komplett verloren geht in diesem Farbenmeer.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ganz kurios. Das habe ich so auch bei keinem anderen Konfigurator bisher gesehen. Also es wird differenziert zwischen Schwarz- und Grautönen, Purpur- und Blautönen, ja. Grüntönen, Rottönen, Bronze- und Orangetönen und Silber- und Weißtönen. So, das heißt, man kann sich so grundsätzlich erstmal vorstellen, okay, möchte ich was extrem Auffälliges oder vielleicht was Dunkleres? Und dann klickt man sich da so durch. Und es gibt allein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12.
Bist du im Konfigurator heimlich da drüben?
Ja, ich bin hier okay. Schon drin. 12 Schwarz- und Grautöne. Das ist schon wild.
Ja, du hast dich angenähert an unsere Farbe, ne?
Genau, also wir haben jetzt ganz, ganz lange drum rumgequatscht.
Es sieht weiß aus,
es ist
einfach
auch
nur, aber
eine Art Weiß.
Es ist kein richtiges Weiß.
Genau, weil
es ist
auch
mehr.
Auch von den Weißtönen haben wir hier im Konfigurator, lass mich kurz schauen, 11 Stück.
Ja.
So, da muss man dann auch erstmal sich einen Überblick verschaffen. Und ich vermute, weil wir auch keine Ausstattungsliste zu unserem Testwagen hatten, dass unser Vantage die Farbe Q White Stone hatte. Und Q, wenn ich da nicht falsch liege, ist so ein bisschen dieses Individualisierungsprogramm bei Aston Martin.
Ist das nicht der Typ von James Bond, der immer hier die komischen Gadgets entwickelt?
Ja, genau. Ja. Mhm. Ich weiß zwar nicht, ob das damit zusammenhängt, aber Q müsste das Individualisierungsprogramm bei Aston sein. Und man kann sich zu jeder Farbe, das finde ich auch wirklich, das ist einfach für Nerds wie mich genau das Richtige, kann man sich so eine kleine Info
ja, ich weiß.
Aufrufen im Konfigurator. Finde ich ja Hammer.
Kann man sich das noch erklären lassen, die
so.
Farbe?
Und ich hatte halt also in Erinnerung, dass unser Weiß so einen extremen Perleffekt, so einen ganz krassen Schimmer hatte in der Sonne. Mhm. Das sieht man auch auf den Bildern, wenn ihr euch die anschaut. Und zu Q White Stone schreibt Aston Martin, eine technische Farbe, die auf hohe Präzision hinweist. White Stone weist feine Glaspartikel auf einer weißen Grundlackierung auf, um einen einzigartigen Glanz zu erreichen, der bei hellem Sonnenlicht beeindruckend funkelt. Ich würde sagen, das kommt schon nah ran.
Ja, ich hätte noch Neutron White, also ja. Neutronenweiß im Angebot. Wie ein Neutronenstern scheint dieses brillante Weiß fast zu glühen. Eine betörende Kombination aus textureller Dichte und visueller Leichtigkeit. Wir machen einen Strich drunter. Der Konfigurator und die Lackfarben alleine schon ist eine Reise wert.
Allerdings, ja. Und auch wenn es jetzt erstmal auf der Tonspur für euch vielleicht relativ banal klingt. Ja, das Auto ist weiß. Aber wenn ihr die Zeit und den Bock drauf habt, dann geht mal in den Konfigurator, tobt euch da mal ein bisschen aus. Ja. Da kann man die eine oder andere Stunde drin verbringen.
Übrigens auch, wo wir schon vom typischen Kühlergrill gesprochen haben, man kann sogar, es gibt zwei verschiedene Einsätze, ne?
Ja.
Also selbst da kannst du noch auswählen und personalisieren und so und dem Wagen dann auch, ich sag mal jetzt vielleicht so ein bisschen noch sportlicheren Touch geben, weg vom Eleganten, wofür Aston Martin jedenfalls für mich ziemlich steht.
Ja,
so dieses
auf jeden Fall.
Immer noch so eine sportliche Eleganz. Aber da kann man dann auch schon richtig in die Vollen gehen und dann das ganze Gerät dann doch schon eher so in so einen supersportlichen Modus bringen. Optisch.
Absolut. Aber lass uns nochmal das Design ein bisschen näher betrachten. Jetzt waren wir ja bisher nur an der Front. Wenn wir mal ins Profil rübergehen, dann finde ich als erstes mal wichtig, dass man so ungefähr eine Vorstellung hat, wie groß dieses Auto ist. Denn wir haben jetzt ja schon gesagt, es ist ein Einstiegsmodell. Und er wirkt vielleicht auf Bildern oftmals größer, als er eigentlich ist. Der Vantage ist 4,47 Meter lang, also gar nicht so lang, relativ kurz. Allerdings 1,94 breit.
Ja, das ist wirklich, also das ist schon wirklich erstaunlich, dieses Verhältnis, ne?
Genau. Und gleichzeitig nur 1,27 flach. Also wirklich sehr, sehr gute Proportionen für einen Sportwagen, wenn man so möchte. Mhm. Radstand, das auch noch der Vollständigkeit halber, 2,70 Meter. Und ich finde im Profil, da sieht man dann auch ganz klar, der Wagen hat wirklich ganz, ganz kurze Überhänge, ne?
Ja, vor allem hinten, der Überhang, der ist wirklich super kurz. Ja, das stimmt. Erinnert mich von der Grundform auch so ein bisschen an Jaguar F-Pace.
F-Type. Ja.
Der hat auch so kurze Überhänge. Das ist schon, und es ist natürlich, man sieht es auch klassisch Front-Mittelmotor-Konzept. Also die Haube ist lang. Da gibt's ja immer dieses wunderbare Dash-to-Axle-Maß. Mhm. Also sozusagen das gedachte Armaturenbrett sozusagen nach unten verlängert bis zur Vorderachse. Wenn das länger ist, dann wirkt das Auto gleich edler und sportlicher. Und ihr könnt ja mal auf den Bildern gucken, also sozusagen die Vorderkante der Türen bis zur Vorderachse, das ist schon ein ganzes Stück.
Ja, auf jeden Fall. Was mir wirklich besonders gut am Vantage gefällt, sind die hinteren Radhäuser, weil die so richtig schön ausgestellt sind. Der sieht extrem bullig aus, sehr stämmig. Und das liegt nicht nur an den Radhäusern, sondern auch an den Rädern. Das ist eigentlich tatsächlich etwas, was mir sofort aufgefallen ist, auch bei unserem Testwagen. Also serienmäßig sind 20 Zoll Felgen beim Vantage verbaut. Wie gesagt, das Auto ist nicht sonderlich groß. Da sind 20 Zoll Felgen schon ordentlich. Aber unser Testwagen hatte 21 Zoll Felgen rundum. Und man sieht wirklich auf den Bildern, wie gewaltig diese Räder sind. Und das passt extrem gut. Also es wirkt sehr, sehr sportlich. Die Dimensionen habe ich hier auch nochmal notiert. Vorderachse 255-35 ZR21, Hinterachse 295-30 ZR21.
Ja, also da ist auch wenig Gummi sozusagen optisch vorhanden, jedenfalls so im Querschnitt sozusagen, also nicht von oben drauf geguckt. Ja, steht sehr stämmig da, der ganze
Absolut.
Wagen, muss man so konstatieren. Was mir noch auffällt, ich habe auch gerade hier das Profilbild nochmal, diese Kiemen, diese Entlüftungskiemen hinter der Vorderachse, also vor den Türen, die sind bei unserem Fahrzeug auch in Carbon gehalten gewesen.
Genau.
Und auch das, ich finde gerade auch mit dieser Farbe, das kommt auf den Bildern auch so ganz, ganz leicht grau rüber, das Weiß. Ich finde, das sieht schon wirklich, das sieht so ein bisschen wirklich wie so ein, irgendwie so ein Raubfisch aus, ne? Also mit diesen Kiemen in Schwarz oder in Carbon dann noch. Es echt schon, sieht schon gut aus.
Ja, absolut. Diese Kiemen in Carbon, die sind wirklich nochmal so ein optisches Highlight, gerade bei einer hellen Farbe. Die sind Teil des sogenannten oberen Carbon-Pakets. Da gehören dann auch noch die Carbon-Spiegelkappen zu. Außerdem hatte unser Fahrzeug ein Dach in Sichtcarbon. Das ist auch extra. Und wir haben das untere Karosseriepaket in Gloss Black gehabt. Also eben dieser angedeutete Splitter, der Diffusor teilweise und auch die Seitenschweller in Glanzschwarz. Also man sieht schon, es ist immer so diese Kombination aus heller Farbe mit dunklen, also schwarzen oder Carbon-Akzenten. Sieht schon sehr gut aus. Die Felgen übrigens, jetzt haben wir nur gesagt, wie groß die waren. Vielspeichenfelgen in so einem, ja, in so einem glanzgedrehten Style. Sehr edel, wie ich finde. Und, das muss ich loswerden, keine roten Bremssättel. Endlich mal ein Sportwagen, der keine roten Bremssättel hat. Ich finde, das ist einfach ein bisschen zu viel benutzt worden, rote Bremssättel. In diesem Fall schwarze Bremssättel. Super edel.
Ja, auch gut aufeinander abgestimmt einfach, ne? Da ist schon, da war jemand am Werk bei der Zusammenstellung des Vantage, der einen Sinn für Details hatte.
Hat sich Mühe gegeben.
Ja.
Auf jeden Fall.
Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen. Finden Sie Ihre innere Mitte dank einer Runde Anti-Stress-Yoga oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
Dann gehen wir rum ums Auto und landen am Heck. Und ich finde, also das ist wirklich sehr, sehr sportlich. Wir kommen gleich noch dazu, warum das besonders sportlich wirkt. Aber das Erste, was mir eigentlich immer auffällt bei einem Vantage V8, ist dieser Heckbürzel, ne? Also so ein feststehendes Spoiler-Heck. Im Grunde nur in der Fahrzeugmitte. Man kennt es auch so vom DBX oder so, ne? Von dem großen, von dem SUV von Aston Martin. Das ist sozusagen, ja, im Grunde so das Aston Martin, dieser Aston Martin-Style für die Heckpartie, das Gegenstück zu diesem typischen Frontgrill.
Genau. Und dadurch, dass es halt in der Mitte dann so hoch geht und nach außen hin abfällt, werden auch nochmal die Radhäuser nochmal mehr betont. Also man sieht auch von hinten so richtig, wie breit der Vantage dasteht. Das sieht extrem gut aus. Plus, in diesem Fall, bei dieser Generation, haben sie eben ein Leuchtband integriert. Das geht eben von unten nach oben. Also es nimmt quasi die Form des Bürzels auf. Allerdings ist das nicht durchgängig beleuchtet, denn in der Mitte ist es ein Reflektor.
Ja, damit kann man, glaube ich, leben, wenn man im Vantage V8 sitzt. Alle anderen werden wahrscheinlich dann irgendwie sagen, ja, komm, das Auto ist spektakulär genug, dann muss es nicht durchgängig leuchten, oder?
Ja, absolut. Das war jetzt auch keine Kritik, das war mehr einfach nur eine Feststellung. Zumal man es ja auch im ausgeschalteten Zustand gar nicht sieht. Was ich noch sehr interessant finde, ist, man kann auch bei den Rückleuchten zwei unterschiedliche Versionen wählen. Mhm. Serienmäßig rot und wir haben es jetzt ja gerade schon gesagt, bis auf die Reflektoren oberhalb des Auspuffs ist an dem Auto sonst gar nichts rot. Und es hätte dann vielleicht nicht so gepasst. Also haben sie sich gesagt, alles klar, wir machen die Rückleuchte auch in rauchweiß, so heißt es. Also ist eigentlich ja durchsichtig weiß. Und das passt dann noch mal besser. Also
ja, wie aus einem Guss wirklich, ne?
Ja, genau.
Da ist ja kein störender Farbklecks drin, der jetzt nicht unbedingt notwendig wäre. Die Reflektoren hast du schon erwähnt über der Auspuffanlage, in der Schürze, also 2x2 Rohre rechts und links.
Echte Rohre. Als hätten wir es einstudiert.
Und da drunter, und da muss ich wirklich sagen, da wird es jetzt wirklich spektakulär, für mich jedenfalls, ein Diffusortunnel, wirklich ziemlich breit in der Mitte, rechts und links davon jeweils zwei Finnen, so Luftleitbleche, in Wagenfarbe lackiert. Und dadurch springt einem das optisch richtig ins Auge. Ne? Also es ist wirklich, du guckst das Heck an, siehst den Bürzel, ja, vielleicht noch die Endrohre und dann bam, nur noch Diffusor.
Ja, Lamborghini bietet das beim Huracan Evo auch an, dass man das in Wagenfarben machen kann. Das ist jetzt nicht mein Style, aber das ist natürlich absolut Geschmackssache. Ich hätte es in Schwarz noch ein bisschen cleaner gefunden, aber es stört auch nicht.
Ja, es ist schon sehr auffällig, ne? Und wo der Wagen sonst trotz der hellen Farbe eigentlich relativ zurückhaltend gespeckt war, da knallt es natürlich nochmal richtig raus optisch. Aber passt schon.
Also ich muss wirklich sagen, ich finde den Aston Martin Vantage optisch extrem gelungen. Mir gefällt das Auto richtig gut. Es hat so diesen perfekten Mix aus Eleganz und gleichzeitig siehst du einfach, dass das Ding ziemlich sportlich ist.
Ja, und ich finde, das ist ja immer so ein ganz, ganz schmaler Grat, ne? Dass es elegant ist, sportlich, da wird es dann leicht auch so ein bisschen protzig irgendwo, aber das kann man sagen, das ist beim Vantage V8 auf jeden Fall nicht vorhanden. Sehen wir jetzt mal vom Diffusor ab.
Da, genau,
der ist natürlich schon laut so, aber ansonsten ist es wirklich ein schön ausbalanciertes Fahrzeug so von der Optik.
Es wirkt irgendwie auch so super athletisch, ne? Also es wirkt irgendwie so, als wäre da nicht zu viel an diesem Auto. So, als man sieht schon, dass sich das vermutlich sportlich fahren wird. Dazu später mehr. Es gibt allerdings noch eine Sache, die mich am Design wirklich brutal stört.
Hey, jetzt bin ich gespannt.
Und da kann Aston Martin nicht mal was für, um ehrlich zu sein. Naja gut, vielleicht ansatzweise schon. Das vordere Kennzeichen. Ey, das zerstört den Look so heftig, finde ich. Mitten in den Grill reingedübelt so. Ich finde, das sieht einfach... Ich habe ein paar in den USA gesehen, ohne vorderes Kennzeichen. Ey, das transformiert den Look komplett, ja. Ganz anders aus.
Ja, Das kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt das nochmal, sich das Auto nochmal von vorne anschaut. Ja, natürlich, das Kennzeichen ist im Grill irgendwie montiert. Das ist ja schon gut, dass es nicht irgendwie noch eine extra Halterung irgendwo an der Seite hat oder irgendwie so ein Kram. Aber ich gebe dir recht, ja, optisch, man guckt unweigerlich aufs Kennzeichen und denkt genau. So, was soll das da? Ja. Wäre doch ohne viel schöner, aber Vorschrift ist Vorschrift.
Was muss, das muss, ne?
Ja, dann sind wir einmal rum und jetzt würde ich vorschlagen, öffnen wir mal die Türen.
Der Innenraum.
Und da gibt es gleich mehrere Besonderheiten, denn auch der Vantage hat versenkte Türgriffe, wie beim Honda e aus Folge 71 und auch wie beim Honda e für unseren Geschmack, wie wir jetzt festgestellt haben, richtig rum zu öffnen.
Ja, gut.
Aber es geht weiter, denn wenn du die Tür öffnest, öffnet die nicht ganz normal.
Ja, das hat mich im ersten Moment etwas irritiert, muss ich gestehen, denn die Türen sind zwar normal angeschlagen an der A-Säule oder an der Verlängerung der A-Säule, aber sie schwenken leicht nach oben auf. Das heißt also, es sieht so aus, als wären sie schräg montiert und das sind sie in gewisser Weise auch, aber man sieht es auf den ersten Blick nicht. Das heißt aber, es hat jemand bei Aston Martin im Design mitgedacht, denn so besteht nicht so die ganz große Gefahr, dass man die Tür irgendwo an hohe Bordsteine schlägt, ne? Also sie schwenken nach oben ein bisschen.
Genau. Und dieses Tür-Feature, nenne ich es mal, hat ja auch schon Tradition bei Aston Martin. Ich weiß tatsächlich nicht, welches das erste Fahrzeug war, das es hatte, aber auch der Vorgänger hatte es, auch der DBS-Vorgänger hatte es. Ich meine, auch der DB9 hatte es. Also das ist, wie gesagt, schon so ein bisschen so wie das Erkennungsmerkmal bei Aston Martin, dass die Türen eben so leicht nach oben aufschwingen.
Ja, und wenn die Tür dann aufgeschwungen ist, dann war das wirklich ein spektakulärer Anblick, denn der Innenraum, passend zur Außenfarbe, sehr, sehr hell gehalten, ne? War das weißes Leder?
Ja, auch da habe ich mal nachgeschaut. Ich habe auch da den Konfigurator bemüht. Also ich habe herausgefunden, Ivory, also Elfenbein.
Ja, okay.
Allerdings nicht nur Elfenbein. Also man muss wirklich sagen, also diese Bilder müsst ihr euch dann anschauen. Auch die gibt es natürlich bei Instagram. Erst fahren, dann reden, alles zusammengeschrieben. Es ist halt ein Zweifarbspiel aus Elfenbein und Schwarz. Und es ist ziemlich viel los im Innenraum. Also Sitze, hauptsächlich Elfenbein mit schwarzen Applikationen an der Seite, aber auch noch mit schwarzen Strichen in der Mitte, wie so eine Art Racing-Streifen.
Ja, stimmt.
Gleichzeitig sind die Sitze perforiert, eben für die Sitzbelüftung. Allerdings auch, man hätte jetzt auch einfach die ganze Rücklehne perforieren können, aber das haben sie nicht gemacht. Das läuft so nach oben hin aus, sieht fast aus wie ein Muster. Dann haben wir noch das eingestickte Aston Martin Logo, wiederum in schwarz. Sowieso auch schwarzes Stitching auf den Sitzen. Also man sieht wirklich alles aufeinander abgestimmt.
Die Nähte, das Stitching.
Stitching, genau, die Nähte. Und in der Mittelkonsole geht es so weiter. Die Mittelkonsole ist ebenfalls Elfenbein, hat allerdings in der Mitte einen schwarzen Lederstreifen, der dann wieder abgesetzt ist von zwei schwarzen Nähten. Also man sieht wirklich, alles ist perfekt aufeinander abgestimmt. Wenn man mir das jetzt so erklärt, ohne dass ich die Bilder gesehen hätte, hätte ich gesagt, okay, klingt jetzt nicht so geil, muss ich sagen.
Klingt einfach zu verrückt.
Genau, und irgendwie weiß mit beige, ich weiß ja nicht. Aber ganz ehrlich, es hat funktioniert. Es sieht irgendwie total stimmig aus, wenn man vor dem Auto steht oder auch im Auto sitzt, dann passt es total gut zusammen.
Ja, auch dieser Weiß-Schwarz-Kontrast, den hätte ich auch nur vom Hören sagen, hätte ich auch gedacht, boah, das ist einfach zu krass einfach. Aber ja, ich muss dir recht geben, es sieht gut aus und es war ja nicht nur der Lederbezug und das Armaturenbrett, es war ja auch ein heller Himmel verbaut, ne?
Ja, super untypisch eigentlich für so sportliche Autos eigentlich. Und ich bin ja auch der größte Verfechter von schwarzen Dachhimmeln. Ich sage ja immer, das ist ein absolutes Muss.
Ja, aber man war nicht so eingesperrt in so einer dunklen Höhle, sondern es wirkte alles irgendwie hell und freundlich eher.
Und edel.
Ja, und da sind natürlich auch noch so ein paar Details, die dann dazukommen. Alleine wenn man die Türen dann zuzieht, Lederschlaufen kann man dann greifen und zuziehen. Also es ist schon wirklich luxuriös und durchdacht. Und ja, also ich fand, der Innenraum war auch echt eigentlich mindestens genauso sehenswert wie das Äußere.
Ja, vor allen Dingen gibt es im Innenraum wirklich sehr, sehr viel zu entdecken. Lass uns mal mit dem Lenkrad beginnen. Das Lenkrad ist nämlich auch an sich schon wirklich super spektakulär. Das liegt daran, dass es nicht so richtig rund ist.
Ja, es ist, also ganz pauschalisiert würde ich fast sagen, es ist beinahe viereckig.
Ja, genau. Und das ist natürlich untypisch, aber auch das hat bei Aston Martin schon so ein bisschen Tradition. Zum Beispiel der 177, also das Hypercar von denen, das hatte auch schon so eine Art eckiges Lenkrad. Auch der Vanquish, der Vorgänger Vanquish, der hatte das auch so in diese Richtung gehend. Und in unserem Testfahrzeug war das ja auch noch oben und unten, also die Lenkradspangen oben und unten waren in mattem Sichtcarbon ausgeführt.
Ja.
Und im Griffbereich hatten wir Alcantara. Also eine sehr schöne Kombination.
Ja, sieht auch, ich finde wirklich, sieht echt gut aus. Einfach dieser Pralltopf, riesengroß, mit einem Aston Martin Logo. Aber selbst das hat den guten Gesamteindruck für mich nicht geschmälert, muss ich sagen. Also wirklich ein Lenkrad, das man gerne in der Hand hat.
Auf jeden Fall. Dann gibt's auch noch ein paar Knöpfe und Tasten auf dem Lenkrad. 4 pro Seite plus Walzen. Was die machen, da kommen wir, glaube ich, eher im Fahrenkapitel zu, weil da hat es schon einiges auch mit Fahrmodi und Dämpfereinstellungen zu tun. Und hinterm Lenkrad, da gibt es dann schön große Schaltwippen.
Ja, genau. Nicht am Lenkrad montiert, sondern an der Lenksäule. Groß, wirklich fast auf gesamter Lenkradbreite sozusagen fassbar in mattgrau, dunkelgrau, schwarz und aus Alu. Ne? Also das ist jetzt kein Billigkrams, der da drin ist. Das ist schon alles sehr, sehr wertig.
Nee, Billigkrams suchst du eigentlich im Interieur vergebens. Ich schaue hier gerade nochmal rein. Es gibt eigentlich nichts, wo ich sagen würde, das hat mir gar nicht gefallen von der Haptik. Nö, war alles gut.
Nö, nochmal die Liste durchgehen.
Ja, ich schaue hier gerade nochmal rein. Denn es gibt so die ein oder andere, das ein oder andere skurrile Feature, beispielsweise der Blinkerhebel. Denn der Blinkerhebel, der ist von Mercedes.
Ja, ist auch nicht das einzige Teil, was von Mercedes ist, müssen wir auch sagen. Ne?
Also, genau, das war jetzt die schöne, geschmeidige Überleitung in die Parts, die von Mercedes kommen.
Und das wird eine relativ lange Liste. Denn ja, so von der grundsätzlichen Bedienung her hat sich Aston Martin dann tatsächlich ganz schön was bei Mercedes aus dem Regal genommen sozusagen und im Vantage V8 verbaut. Als erstes Infotainment, ne?
Genau.
Das ist, glaube ich, so das entscheidende Teil, was wahrscheinlich auch sie dazu bewogen hat, weil dann gibt es schon ein Infotainment, das besteht und man muss kein eigenes entwickeln.
Genau. Allerdings gab es nicht die neueste Generation, sondern die alte Generation, muss man so hart sagen. Ja. Also es ist noch die Generation mit Touchpad und diesem Drehdrückrad. 8 Zoll Display in der Mittelkonsole, so halb eingelassen, würde ich mal sagen. Also es steht ein bisschen nach oben raus. So.
Ja.
Aber
und der Rahmen ist beledert vom Bildschirm.
Natürlich.
Das ist auch, also das war schon wild. Das habe ich.
Hatte mal ein bisschen Leder übrig. Genau. Ja, komm, dann machen wir das da noch hin. Das ist von der Bedienung her, ja, einfach zu verstehen. Allerdings natürlich von den Funktionen, wenn man es jetzt einfach mal mit heutigen Infotainment-Systemen vergleicht, natürlich nicht mehr so ganz state of the art. Aber ganz ehrlich, das habe ich auch schon an anderer Stelle ein paar Mal gesagt, bei einem Sportwagen kann ich das verkraften, wenn man da jetzt nicht alle neuesten Funktionen an Bord hat.
Ja, da liegt der Fokus halt wirklich eher auf dem Fahren, ne? Und nicht auf, man daddelt im Infotainment rum und hat noch 1000 Ansichten und was nicht alles. Also wäre schön, wenn, aber
ist jetzt auch kein Ausschlusskriterium.
In dem Aston Martin. es ist nicht, wirklich nicht ausschlaggebend, ja. Die Mittelkonsole an sich, da ist auch der Drücksteller, den du schon erwähnt hast, und das Touchpad drin, das wir kennen. Die Mittelkonsole an sich ist ein, also es gibt 1000 Knöpfe einfach nur. Ne? Es ist unglaublich, wie viele Knöpfe auf einer Mittelkonsole Platz finden können überhaupt.
Ja, ganz viele von euch schreiben uns ja immer, ja, diese Touchflächen und so, das ist alles ja, genau. Total, das lenkt alles total ab. Hier, bitte. Da gibt es eigentlich gefühlt gar keine Touchflächen. Es gibt überall Knöpfe.
Touchflächen, ja, Sitzheizung, Sitzbelüftung, komischerweise, genau. Also wirklich vollkommen irrational. Das ist jetzt wiederum eine Touchfläche gewesen.
Genau, ich sag ja also, fast keine, aber an gewissen Stellen dann doch. Aber es gibt zumindest sehr, sehr viele Knöpfe, Tasten, die kann man alle drücken.
Genau. Und es gibt sogar die Fahrstufe lässt sich per Tastendruck wählen. Also man hat keinen Gangwahlhebel, sondern man drückt einfach eine Taste für D, für neutral, für rückwärts, für parken. Es ist alles eine Taste. Erinnert mich so ein bisschen, hatten wir das nicht mal drüber gesprochen beim Fiat 500 Elektro war das doch, oder? Da waren das auch Tasten. Das hat mich verwirrt. Ich kann mich noch erinnern.
Welche Folge war das denn? Jetzt können wir das Quiz nachholen.
Oh nein. 28.
Oh, da bist du aber weit daneben. Nee,
37.
15.
Oh, ja, wenn es keine Zulassungszahlen sind, dann 15.
Wobei, warte mal. Ich muss selber noch mal kurz überlegen. 15? Jetzt habe ich mich sogar vertan. 15 war der SLS. 14.
14? 14. Ich habe einfach nur Fragezeichen in den Augen. Ich habe keinen Plan.
Ja, aber auch damals haben wir, glaube ich, schon gesagt, dass auch schon die anderen Aston Martin, also auch schon die Vorgängergeneration, auch die hatten teilweise schon diese Knöpfe und da hat man noch in der Mitte sogar den Schlüssel so reingesteckt.
Das entfällt tatsächlich
genau.
Beim Vantage V8. Aber dieses grundsätzliche Layout, also Startknopf, oben und dann rechts und links, so wie so ein umgedrehtes V oder ein A. dann die Gangwahlknöpfe und dann ist noch so eine weitere Batterie von Knöpfen rechts und links an der Mittelkonsole runter sozusagen. Das kennen wir auch so vom AMG GT. Ne? Das ist jetzt kein...
Genau, wobei natürlich der AMG GT keine Knöpfe für die Gangwahltasten hat, sondern eben diesen kleinen Nupsi. Also muss man immer so ein bisschen wie so ein T-Rex sitzen, weil der so weit hinten montiert ist. Aber ja, grundsätzlich, das Layout ist sehr ähnlich natürlich. Allerdings haben mich zum Beispiel diese Knöpfe auch überhaupt nicht gestört. Also im Gegenteil, es ist einfach zu bedienen. Alles hat irgendwie ein Symbol drauf. Man sieht, aha, Start, Stopp, da ist ESP aus. Hier habe ich irgendwie noch Kurzwahltasten fürs Navi, fürs Telefon, für Radio. Für die 360-Grad-Kameras, die ich direkt aktivieren kann.
Es sieht lustig aus. Da ist nämlich so ein Fotoapparat drauf.
Genau.
Da denkt man erst, ach, damit kann ich irgendwie ein Foto machen. Irgendwie ist eine Dashcam irgendwo oder so.
Das wäre auch geil, wenn du einfach mal die vordere Kamera oder so nutzen könntest, um andere Verkehrsteilnehmer zu fotografieren.
Und rechts und links an der Mittelkonsole, also da, wo sozusagen der Oberschenkel sitzt, da ist die Sitzeinstellung dran.
Er ist auch kurios.
Verrückt.
Ja, also Mercedes hat es ja oft in der Tür, aber Aston Martin hat es am Mitteltunnel.
Verwirrend, aber ja, da war halt noch eine freie Fläche, wo noch keine Knöpfe waren. Und dann haben die sich gedacht, komm, da ist ja noch ein schönes Plätzchen. Also es ist wirklich so viele Knöpfe an der Mittelkonsole, habe ich vorher noch nicht erlebt.
Ja, ich überlege gerade.
Panamera vielleicht.
Ja, ne? Erster Panamera hat auch sehr, sehr viele Knöpfe. Aber es waren auf jeden Fall ausgesprochen viele Knöpfe, das können wir festhalten. Und weil du jetzt gerade die Sitzverstellung angesprochen hast, lass uns doch auch noch kurz was zu den Sitzen an sich sagen. Mhm. In unserem Fahrzeug waren schon die sogenannten Sportsitze Plus verbaut.
Mhm.
Und das klingt jetzt ja, also Sportsitz und noch ein Plus, das muss ja schon wirklich ziemlich sportlich sein. Ich muss sagen, die waren bequem und die waren auch gut ausgeformt, aber jetzt weit entfernt von irgendwie Schalensitzen oder so. Also man sollte da nicht irgendwie sich was vormachen. Das sind immer noch bequeme Sitze, mit denen man echt lange fahren kann. Und was mir gut gefallen hat, war, man saß sehr, sehr schön tief.
Das stimmt. Sitzposition wirklich hervorragend. Schön, so wie man sich das in einem Sportwagen vorstellt.
Aber es ist nicht immer so, müssen wir auch dazu sagen. Ne? Ja, in manchen Sportwagen sitzt man zu hoch.
Wir haben ja vorhin gelernt, 1,27 hoch. Also da kann man, das wird ja skurril, wenn man dann auch noch hoch sitzt. Da kann ich ja gar nichts mehr machen. Also Sitze, gebe ich dir recht, eher komfortabel ausgelegt. Auch wenn der Name das vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick vermuten lässt. Aber das waren schon komfortable Sportsitze.
Ja. Aber passt dann wieder zu diesem edlen Flair im Innenraum.
Ja.
Wenn da jetzt so richtig krasse Schalensitze drin wären, hätte nicht ganz so gut gepasst. Also von daher, auch da machen wir einen Haken dran. Außerdem hatten die Sitze dadurch eben auch Sitzheizung und Belüftung. Das haben ja die meisten Sport- oder Schalensitze haben ja nicht mal Sitzheizung, geschweige denn Sitzbelüftung. Aber gut.
Also war für alles gesorgt, ausstattungstechnisch.
Und du konntest auch gut sitzen mit deinen 1,95.
Gut sitzen, ja, okay sitzen, würde ich sagen. Okay. Also viel Platz hatte ich jetzt nicht unbedingt, aber ja, das ist bei so einem flachen Auto jetzt auch nicht verwunderlich. Aber du hast wahrscheinlich richtig bequem so gesessen, oder?
Ich habe sehr bequem gesessen. Ja. Ich muss ja auch sagen, was das angeht, bin ich froh, dass ich 1,83 ist eine gute Größe. Ich habe selten Autos, wo ich gar nicht reinpasse.
Und ja.
Ja, es passt einfach.
Es ist schon, bei manchen Autos bin ich echt neidisch. So kleine italienische Sportwagen oder so, das ist natürlich, da kann ich von träumen, irgendwie irgendwelche Abarths oder so alte, aber ja, da kann ich von außen gucken und sagen, ja, super, aber das war's dann auch.
Ja.
Ist dir aufgefallen, dass es kein Handschuhfach gibt?
Ist mir aufgefallen.
Das muss ich sagen als Ablagenbeauftragter. Auch bei Sportwagen bin ich Ablagenbeauftragter.
Natürlich.
Um das festzuhalten. Kein Handschuhfach fand ich ein bisschen enttäuschend.
Ja, zumal auch sonst nicht ganz so viele Ablagen vorhanden waren. Ne?
Es ist mir aufgefallen.
Ja, ich hab mir schon gedacht, das wird bei dir auf jeden Fall sauer aufstoßen.
Ja, also in der Mittelkonsole gibt es so ein kleines Fach. Da war allerdings, ich weiß gar nicht, was da drin war, eine Bedienungsanleitung oder was war da drin?
Ja.
Irgendwie sowas. So eine Kurzanleitung, das war so ein Büchlein, ne? Von Aston Martin, auf jeden Fall habe ich da wahrgenommen. Und hinter den Sitzen war auch noch ein bisschen Platz. Mhm. Aber jetzt nicht so, dass man da große Reisetaschen oder so drin verstecken kann.
Also, nee, nicht im Innenraum. Aber dafür gibt's ja den Kofferraum.
Richtig.
Und ist dir beim Kofferraum aufgefallen, wenn du den aufmachst, oben in der Klappe Regenschirm, ne?
Ist mir das aufgefallen? Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wo. Wo ist der versteckt?
Der ist tatsächlich.
Ach, der ist wirklich reingeklipst.
Genau, so, mit, ne? So zwei, natürlich mit Lederstreifen.
Ja, natürlich. So selbstverständlich.
Mit Druckknöpfen und da.
So ja, jetzt, schön, wo du sagst. Ja.
Edlen Regenschirm. Das ist halt dieses Britische.
Ja, das ist gut mitgedacht.
So. Rolls-Royce hat es in den Türen.
Ja.
Und Aston Martin hat es dann eben in der Heckklappe. Es ist eigentlich perfekt.
Auch wie kommt man dann zur Heckklappe? Da wird man schon nass.
Da ist schon nass, ja, das ist natürlich.
Ärgerlich.
Ja, aber wo willst du ihn sonst hinpacken bei dem kleinen Auto? Ja,
Handschuhfach gibt's ja nicht.
Ja, und dann wäre das aber auch hier nur so ein Knirps.
Genau. Lederknirps. Okay, hast du ein Kofferraumvolumen?
Nee, habe ich tatsächlich nicht.
Okay, hast du noch was zum Innenraum?
Ich habe tatsächlich noch einen Fakt und der leitet perfekt über zu den technischen Daten.
Ach.
Hast du mal die Motorhaube geöffnet von diesem Auto?
Das habe ich nicht gemacht, nein.
Okay, ich habe es gemacht.
Aber ich sehe das Foto, was du gemacht hast.
Genau, für die Bilder. Und das Kuriose ist, die Motorhaubenentriegelung, die ist auf der Beifahrerseite.
Echt?
Ja, ich vermute, wegen Rechtslenker.
Ja.
Und die haben dann eben die Motorhaubenentriegelung einfach auf der Seite belassen.
Ja.
Aber normalerweise greift man ja zumindest hierzulande immer erstmal in den Fahrerfußraum.
Ja, eigentlich schon, ne?
Ja.
Sehr erstaunlich.
Und beim Aston, da greifst du in den Beifahrerfußraum.
Wenn es schon kein Handschuhfach gibt, irgendwas muss man auf der rechten Seite dann auch bedienen können.
Genau.
Ja. Ja, das ist so ungewöhnlich.
Und bringt uns zum Motor und die technischen Daten.
Das Datenblatt.
Und jetzt haben wir es ja schon mehr oder weniger deutlich durchklingen lassen. Der Motor, der stammt von Mercedes.
Ja, M177.
Korrekt.
4 Liter V8 Biturbo.
Über Jahre war das ja bei Mercedes die Allzweckwaffe. Also wird auch heute noch verbaut, wird aber weniger. Im Aston Martin Vantage ist er in der gleichen Leistungsstufe verbaut, wie er ursprünglich im AMG GTS verbaut wurde. 510 PS. Mhm. Allerdings ein bisschen mehr Newtonmeter. 685.
Und das ist schon wirklich, wirklich viel. Also 685 Newtonmeter Drehmoment. Puh.
Das ist gewaltig. Im AMG GTS waren es 650. Da gab es ja auch nochmal einen Facelift dann später. 522 PS hatte der dann und der hatte 670. Also selbst der hatte noch weniger Drehmoment als im Aston. Und der Motor, ich meine, einige von euch werden es schon wissen, der hat innenliegende Turbolader, ne? Also ja. heißes V, wie man so schön sagt.
Also liegt zwischen den Zylinderbänken.
Genau.
Liegt die Turbotechnik verborgen sozusagen. Effizienter, besseres Ansprechen, das volle Programm, Wärme und so weiter und so fort. Also hat viele Vorteile und ja, man kann es nicht an den Zahlen jetzt belegen, aber Mercedes hat halt darauf gesetzt.
Genau. Außerdem, das hattest du, glaube ich, schon angesprochen, ist es ein Frontmittelmotor. Also er ist so weit wie möglich nach hinten, hinter die Vorderachse gerutscht und natürlich auch niedrig eingebaut.
Und auch das sieht man auf dem Bild, was du gemacht hast. Ne? Ja. Also er ist wirklich ganz hinten versteckt sozusagen im Motorraum.
Genau, ja.
Gekoppelt ist dieser Biturbo V8 nicht an eine 7-Gang-Doppelkupplung wie bei Mercedes, sondern an eine 8-Gang-Automatik.
Genau, die stammt von ZF und die sogenannte Transaxle-Bauweise. Da hat Aston Martin dabei drauf gesetzt. Das bedeutet Motor vorne, vorne Mitte und Getriebe hinten.
Sorgt für eine gute Gewichtsverteilung, weil das Getriebe natürlich auch ein schwerer Posten ist, so im Gesamtkonstrukt. Das heißt also, ja, die bestmögliche Gewichtsverteilung von 50-50, Vorderachse, Hinterachse, da kommt man auf jeden Fall damit dann schon ein bisschen näher ran.
Ja, auf jeden Fall. Oder sogar genau drauf, weil der Wagen hat eine 50-50 Gewichtsverteilung, was natürlich schon bemerkenswert ist, wenn man überlegt, dass da vorne eben ein dicker V8 sitzt.
Ja, das stimmt. Fahrleistung?
Ja, wichtig.
Supersportlich, kann man sagen. 0 auf 100, 3,6 Sekunden ist die Angabe. Das ist wirklich fix.
Wie gesagt, erinnert euch, das ist der Einstiegs-Aston Martin, ne?
Ja. Also wenn das der Einstieg ist, huiuiui, da wird mir schon ganz schummrig. Und auch die Höchstgeschwindigkeit ist für ein Einstiegsmodell auch schon erwähnenswert.
Ja.
Über 300?
314.
Ja.
Also es sind schon wirklich beeindruckende Werte. Außerdem fand ich sehr beeindruckend das Leergewicht. 1530 Kilo. Okay, wir haben jetzt gesagt, das Auto ist nicht riesig. Aber wenn man auch bedenkt, was alles an Bord ist, also neben dem großen V8, an Ausstattung, es wurde ja an nichts irgendwie gespart, auf nichts verzichtet, da wurde alles reingepackt und trotzdem nur 1530 Kilo, das finde ich schon gut.
Ja, das ist, aber da merkt man eben auch, es ist ein relativ kleines Auto, ne?
Ja, das stimmt.
Aber Motor ist natürlich und die ganze Ausstattung drin, also du hast ja schon gesagt, belüftete und beheizte Sitze und so weiter und so fort, das ganze Ledergedöns und so, das wiegt ja alles.
Ja, auf jeden Fall.
Aber
ja,
gar nicht so viel, wie man denkt, offensichtlich.
Und der Wagen hat immer Hinterradantrieb. Das ist natürlich auch noch wichtig. Und das ist nochmal beeindruckender dann, mit diesem Wissen zu sehen, dass 3,6 auf 100 mit Hinterradantrieb. Guter Wert.
Müssen die Reifen schön warm sein.
Ja. Absolut. Der Vollständigkeit halber würde ich noch einmal gerne erwähnen, natürlich gibt es den Vantage auch noch in unterschiedlichen Versionen. Also das ist jetzt quasi die Version, die wir hatten. Außerdem gab es den Vantage AMR mit 7-Gang-Handschaltung, wirklich auch sehr speziell.
Dogleg-Getriebe, ne?
Genau.
Also erster Gang hinten links.
Genau.
Und dann wird immer schön durch die Gassen, durch die 6 übrigen durchgeflippt.
Richtig, davon gab es nur 200 Stück. Dann gibt es die Vantage F1 Edition. Er hat ein bisschen mehr Leistung, 535 PS und nochmal so einen kleinen Flügel und so. So ein bisschen dem Safety Car nachempfunden. Und dann gab es ja nochmal so als Krönung der Baureihe auch vom neuen ein V12 Vantage. Also, wie der Name schon vermuten lässt, mit V12, 5,2 Liter V12 Biturbo.
Das ist natürlich heftig, ne?
Ja.
Auch, dass das in so einem kleinen Fahrzeug, das hatte ich ja schon am Anfang gesagt, maximal großer Motor in einem relativ kleinen Auto.
Puh. Und das Ding hat einfach 700 PS. Das sehe ich schon, das ist einfach komplett wild. Also fast 200 PS mehr. Aber, und da wird es interessant, Drehmoment, unser Fahrzeug, 685 Newtonmeter, als V12 ja. 753. Also ja, mehr, aber nur knapp 70 Newtonmeter, obwohl du fast 200 PS mehr hast. Zeigt einmal mehr, dass PS gar nicht auch immer das einzige interessante oder der einzige interessante Datenpunkt sind. Dann das Drehmoment macht auch nochmal was aus.
Ja, aber das sind ja meistens reduzierte Drehmomente dann tatsächlich, damit es einem die Automatikgetriebe dann nicht zerbröselt irgendwie. Also der V12 könnte garantiert mehr.
Meinst du?
Würde ich sagen, ja.
Er ist eben halt auch eine ganze Ecke schwerer. Der wiegt wiederum fast 1,8 Tonnen.
Ja, und dann haben wir auch nicht mehr 50-50 Gewichtsverteilung.
Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, das war der Ausflug zu den technischen Daten. Abschließend kann man noch sagen, Preis, das ist ein ganz schön schwieriges Thema.
Ah ja, da kriegen wir Kopfschmerzen, ne?
Ja, und zwar nicht, weil er so teuer ist, das vielleicht auch.
Das auch.
Auch, aber in erster Linie, weil wir gar keine richtigen Preise aktuell finden zu diesem Fahrzeug.
Es gibt einen Konfigurator, haben wir schon gesagt, der ist wirklich schön, aber da wird natürlich nicht gesagt, was der Bock dann kostet am Ende. Da ganz kann man nur alles durchexerzieren. So.
Ganz klassisch wahrscheinlich, wenn du fragst, was er kostet, kannst du es dir nicht leisten.
Ach so, ich frage einfach gar nicht.
Ja, das so soll es wahrscheinlich sein. Sagst du einfach, ja, da nehme ich noch dieses Carbon-Paket und hier noch diese Ausstattung. Ach so, ja, jetzt kostet der 200.000. Oh.
Ja.
Also ich habe einen letzten Basispreis herausgefunden, aber ohne Gewähr, dass das auch noch aktuell ist. 154.000 Euro.
Ja, aber wir haben auch gerade eben schon mal drüber gesprochen. Also bevor die Aufnahme gestartet wurde, also so wie der bei uns gespeckt war, also locker 180, oder? 180, 190
würde ich auch mal tippen. Ja, ja, ja.
Und eine kleine, ich muss einmal ganz kurz off-topic, Jan.
Ja.
Da draußen. Ein silberner Lexus LC500. Ich wollte es nur ganz kurz erwähnen.
Ja, das ist auch mal wieder ein Exot. Okay. Welche Folge?
66.
Das wäre ja gerade es gewesen.
Nee, oh nein. Ich habe mir eine Folge gemerkt, ohne Witz jetzt. Für später. Okay. Ist rausgesucht. Ich habe einfach instinktiv, ich habe mir noch eine rausgesucht.
Ja.
Was es mit dem Lexus auf sich hat, werdet ihr gleich noch erfahren. Nee, welche war?
49.
Oh, ich werde es nie lernen.
Vor dem Sportquattro.
Ah ja, gut. 50. 51, ja. 205 T16.
Siehste, bitte.
Okay, genug. Jetzt wird gefahren.
Das Fahren.
Bevor wir losfahren, mal die Frage, weil ich es wirklich nicht weiß, bist du mal Aston Martin vorher gefahren oder war das dein erster Aston Martin?
Das war der erste Aston Martin, okay, den ich jemals in meinem Leben gefahren bin, ja.
Krass, dann bist du ganz unbefangen.
Ich hatte überhaupt keine Berührungspunkte zu dieser Marke ansonsten, muss ich gestehen.
Interessant.
Ja. Ich glaube, da bin ich nicht alleine.
Ich bin schon mal Aston Martin gefahren, ja. Und zwar damals bei Test the Best.
Oh, ja.
Da waren sogar drei Aston Martin da. DB11, Vanquish S und mein Favorite, V12 Vantage S. Also der Vorgänger als V12 S.
Ja.
Der hatte einen 6 Liter, also ganz genau genommen 5,9 Liter, V12 Sauger, 573 PS. Und auch damals schon Dogleg, 7-Gang, Handschaltung. Und ich schwöre dir,
eine irre Kombination,
weiß ich noch wie heute. Am Anfang wollten alle unbedingt mal mit diesem Auto fahren, natürlich. Die wenigsten haben jemals irgendwie Berührungspunkte damit gehabt. Und ab Mittag stand das Auto die ganze Zeit, weil alle gesagt haben, oh nee, ich fahre lieber den DB11 oder den AMG GTR.
Das ist ein bisschen einfacher.
Und dann habe ich
mit
mir gedacht,
mit dem Handschalter. Oh. Hey,
perfekt, wie nice. Jetzt steht das Auto die ganze Zeit. Und wenn ich zu den Jungs von Aston Martin gegangen habe, gesagt, kann ich den nochmal fahren? Ja, klar. Dann habe ich viel Zeit mit diesem V12 Vantage S verbracht. Und das Auto ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Na, einfach wegen des Sounds und diesem gigantischen Motor in diesem kleinen Auto, gekoppelt an der Handschaltung.
Ist so ein bisschen Cobra-Feeling, ne?
Ja, genau.
Also großer Motor, handgeschaltet. Ja, aber Moment mal, wir wollen jetzt hier Vantage V8 fahren.
Ja, jetzt wollen wir Vantage V8 fahren. Aber ich wollte ja noch mal kurz flexen.
Ach so, ja, ja, das ist dir auf jeden Fall gelungen. Also ich keinen Aston Martin gefahren.
Ja, bitte. Dann fahr du mal als erstes.
Und da war mein erster Eindruck tatsächlich beim Rausfahren aus der Tiefgarage, war ich wirklich beeindruckt, wie zahm sich das Auto fährt. So im Normalbetrieb. Also ich hatte erwartet, okay, das wird jetzt irgendwie giftig sein. Das wird irgendwie, gerade mit diesem V8, das ist natürlich auch schon, das ist natürlich auch schon eine Ansage, einfach so als Motor. Aber der fuhr sich total zivil. Also ich bin einfach so rausgerollt, auch so durch die Stadt gefahren. Einfach super easy. Auch durch die Größe natürlich nochmal bedingt. Relativ gute Übersicht für so ein super sportliches Fahrzeug. Muss man natürlich ein bisschen einschränken, klar. Auch so gerade C-Säule ist natürlich schon recht massiv. Aber es ging alles leicht von der Hand und ich war erstaunt, wie in Anführungszeichen alltagstauglich der sich fuhr.
Mhm, ja, würde ich so unterschreiben. Ich glaube, das liegt zum Großteil tatsächlich an der Automatik. Mhm. Diese Automatik macht, genau wie du sagst, im Stadtverkehr einen super souveränen Job. Also anders, als wir es zum Beispiel von anderen Sportwagen kennen. Gut, der Aventador ist jetzt ein Extrembeispiel. Ja, gut. So, aber in diesem Auto kannst du einsteigen, du drückst Startknopf, dann D und dann kannst du relativ entspannt fahren. Und das hat mich tatsächlich auch verwundert, denn wenn man sich die Fahrmodi anschaut, würde das nicht unbedingt darauf schließen.
Korrekt.
Es gibt drei Fahrmodi, die wählt man am Lenkrad auf der rechten Seite aus. Und die Fahrmodi lauten Sport, Sport Plus und Track.
Ja, da ist die Erwartungshaltung natürlich ganz andere. Ich hätte jetzt auf Komfort, Sport und vielleicht Track getippt. Ja,
genau.
Aber also Sport ist, sagen wir mal, so ein Gentleman-Sport.
Genau, das ist quasi der Normalmodus, ist ja Sport schon. Und für das Fahrwerk, das kann man auf der linken Seite vom Lenkrad nochmal separat einstellen. Da gibt es die gleichen Modi.
Das ist so eine kleine Dämpfertaste.
Genau, also auch da hast du dann quasi Sport, Sport Plus und Track. Und da finde ich es wirklich verwundernswert, dass das Auto in der Stadt so eine gute Figur macht.
Ja, ja. Aber du bist doch Aston Martin schon mal gefahren. Die war das doch klar von Anfang an, oder nicht?
Ja, eben ja nicht. Da bin ich ja nur auf der Rennstrecke gefahren. Da habe ich ja die anderen Modi gar nicht ausprobiert.
Lenkung ist mir auch gut in Erinnerung geblieben. Recht leichtgängig. Eine schöne Lenkung. Also es war wirklich, das war eigentlich so von den Bedienkräften und so, das war alles sehr komfortabel. Und dann noch in Kombination mit den Sitzen auch, ne? Also da haben wir schon drüber gesprochen. Also wirklich so ein ganz geborgenes Gefühl irgendwie. Nicht so dieses Supersportler. Also es war absolut gar nicht nervös.
Nee, absolut nicht. Auch da eigentlich so, wenn man jetzt es nicht drauf anlegt und einfach in Sport und Automatik fährt, hat man da eigentlich auch wieder so diesen schönen Kompromiss aus, es ist immer noch gediegen und edel zu fahren, aber man merkt natürlich, okay, man hat schon einen gewaltigen Motor da vor sich und wenn man es jetzt drauf anlegen würde, würde wahrscheinlich auch einiges passieren, aber man muss es gar nicht. Also wirklich für einen Sportwagen in der Stadt sehr, sehr angenehm zu fahren. Federung muss ich tatsächlich sagen, würde ich eher auf der harten Seite sehen. Nicht unangenehm, aber eben auch nicht wirklich komfortabel, was natürlich auch maßgeblich an den Rädern liegt. 21 Zoll mit 35er oder 30er Querschnitt in dem Fall. Ja, da gibt es halt auch wenig wegzufedern irgendwo.
Ja, das Chassis ist auch eher von der steiferen Sorte. Also auch da kann man keine Flexibilität erwarten.
Nee, aber auch da weit entfernt davon, dass man jetzt irgendwie sagt, dass es unangenehm war, fand ich. Auf der Autobahn muss ich tatsächlich sagen, was das Fahrwerk angeht, hat mir Sport tatsächlich am besten gefallen. Also auf Track fand ich es auf der Autobahn Richtung Bremen, also der A1 teilweise schon echt zu hart.
Und das ist eine relativ gute Autobahn.
Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt noch keine schlechte Autobahn.
Ja, Track war wirklich harsch.
Ja, sehr hart beim Fahrwerk. Also das ist wahrscheinlich wirklich eher so für Hockenheim oder so abgestimmt, wo du wirklich Topf eben hast. Und da würde ich.
Komisch, gerade in England sind doch Straßen, so wie man das jedenfalls so im Kopf hat, auch jetzt nicht die allerbesten. So diese typischen B-Roads über Land. Da müsste eigentlich mehr Federweg vorhanden sein oder mehr Bewegung. Ja, gebe ich dir recht. Also ich bin grundsätzlich auch, jedenfalls was das Fahrwerk anging, habe ich mich doch sehr auf Sport reduziert, also auf den sozusagen komfortabelsten Modus der Dämpferprogramme.
Ja, das passt da einfach richtig gut.
Ist es dir auch so gegangen? Ich bin auch aus der Stadt raus, auf die Autobahn mal, um das Potenzial einmal abzurufen. Weil man merkt natürlich auch schon in der Stadt, klar, der V8, da ist, hat man wirklich sehr, sehr viel Kraft unterm rechten Fuß. Also es ist schon, der schiebt auch natürlich in jeder Lebenslage, also vehement an. Und als ich dann auf der Autobahn war, ist mir erst aufgefallen, wie kurz der Pedalweg vom Gaspedal war. Ja. Und dafür eine erstaunliche Dosierbarkeit. Also es war wirklich, ich habe gedacht, huch, ist da so eine Sperre drin, dass irgendwie noch Kickdown-Funktion sozusagen irgendwie überschritten. Nee, es war einfach ein sehr, sehr kurzer Pedalweg. Hat mich ein bisschen irritiert am Anfang, weil ich so dachte, okay, da war gar nicht mehr so viel.
Ja, ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe es zwar irgendwie wahrgenommen, aber überhaupt nicht ich habe es überhaupt nicht so gemerkt, ist dann eigentlich das richtige Wort, weil genau wie du gesagt hast, man kann das halt trotzdem super fein dosieren, das Gaspedal, ja, obwohl der Pedalweg so kurz ist. Und du hast es ja auch schon gerade gesagt, dieser Motor, ne? Also der schiebt wirklich brutal an. Also das maximale Drehmoment, das liegt bei 2000 Umdrehungen an. Und das spürt man auch. Also einfach so ganz subjektiv betrachtet hat sich das Auto kräftiger angefühlt als ein AMG GTS.
Es hat sich sehr kräftig angefühlt. Ja, den direkten Vergleich zum AMG GTS habe ich leider nicht. Aber es ist wirklich, also der Motor ist, so wie du gesagt hast, unten raus super elastisch und oben ab 4000 kommt nochmal richtig so eine Turbokelle dazu, irgendwie gefühlt. Das ist echt, der marschiert einfach nur wirklich prächtig.
Ja, der marschiert. Allerdings, der marschiert richtig, richtig gut. Und was mir dann auch noch sehr gut gefallen hat, das Getriebe. Wir haben jetzt ja schon eben gesagt, okay, im Stadtverkehr super verschliffen, super souverän. Und selbst als ich so sportlich gefahren bin, sowohl auf der Autobahn als auch auf der Landstraße, habe ich das Getriebe fast die ganze Zeit im Automatikmodus gelassen, weil ich das Gefühl hatte, das schaltet einfach in den richtigen Momenten schnell runter, aber es nervt halt nicht. So, und bei vielen Sportwagen ist es dann ja so, dass entweder super so hypersensibel ist und schon bei der ganz kleinsten Gaspedalbewegung sofort zwei Gänge runterschaltet. Ja. Und diese Automatik von ZF, die war so gut an das Auto oder auf das Auto abgestimmt, auf den Motor, auch da fand ich besser abgestimmt als das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe von Mercedes.
Mir ist es aufgefallen, ich bin hauptsächlich im manuellen Modus gefahren, weil wenn ich so grandiose Schaltwippen hinterm Lenkrad habe, dann kann ich einfach nicht anziehen. Ja, aber ehrlich jetzt. Und da ist mir auch aufgefallen, also echt ein richtig guter Job, einfach wie schnell das Getriebe reagiert auf Schaltbefehle. Also es war wirklich ein Zug an der Wippe und war der nächste Gang drin. Also es ist echt, das fand ich echt beeindruckend. Gerade wenn es so ein, sagen wir mal, so ein GT-artiges Fahrzeug von der Grundeinrichtung sozusagen ist. Also da erwarte ich jetzt nicht mega crispe Gangwechsel. Das kann ruhig ein bisschen verschliffener sein, aber es kann er trotzdem.
Ja, es ging
absolut. Zack, zack, zack durch.
Und du musst auch quasi nur an der Wippe ziehen, dann bist du im manuellen Modus und er geht dann auch nicht wieder zurück in den Automatikmodus.
Das ist sympathisch.
Das finde ich nämlich sehr gut.
Da musst du nochmal D drücken, genau. Dann ist er wieder im Automatikmodus. Genau, also wenn er merkt, hier möchte selber geschaltet werden vom Fahrer aus, dann bleiben wir auch so. So geht's.
So geht's, allerdings. Und was außerdem richtig gut geht, ist auch Landstraßenfahren. Und da muss ich sagen, war ich dann wirklich überrascht. Weil du hast es ja gerade schon gesagt und wir haben es ja auch schon ein paar Mal besprochen, er geht so in diese edle Richtung, vielleicht so ein bisschen so GT-mäßig. Und wenn man da drin sitzt, in seinem Ledersitz, mit den ganzen Annehmlichkeiten, dann hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt das Gefühl, dass das wirklich ein sportliches Auto ist, was auch sportlich ums Eck geht. Aber vor allen Dingen die Traktion hat mich sehr überrascht. Also er hat ein elektronisches Hinterachsdifferential, okay. Aber mit Hinterradantrieb und fast 700 Newtonmeter auf der Hinterachse, das Auto fuhr sich sehr, sehr schön.
Das hätte ich auch so nicht gedacht. Es ist ein richtiges Fahrerauto, ne?
Ja,
also man kann es wirklich nutzen und es hat auch so eine angenehme Spreizung. Wir haben schon darüber gesprochen, alltagstauglich für so ein sportliches Auto. Ja, würde ich sagen. Aber auf der anderen Seite, wenn du den wirklich scharf stellst und gerade so dieser Umstieg von Sport auf Sport Plus, also Track für die Straße, brauche ich nicht. Da merkt man dann schon, okay, wie krass die Gasannahme sich auch nochmal verändert, weil der echt nochmal so einen Satz nach vorne macht, dann plötzlich bei gleichbleibender Gaspedalstellung. Da merkt man dann am Ende, diese Spreizung ist so toll, ne? Von alltagstauglich, aber wenn du Sport Plus haben möchtest, dann ist das ein richtig potentes und richtig spaßiges Auto, wirklich.
Ja, absolut. Also das mit dem Komfort oder der Alltagstauglichkeit, das hat mich nicht so sehr überrascht. Was mich allerdings wirklich extrem überrascht hat, ist, dass das Auto sich viel sportlicher fährt, als ich gedacht habe.
Ja, ich hatte, so und jetzt kommt es, ich hatte so ein bisschen Lexus LC500 Vibes.
Ja, ja,
weil 100%. Das auch der Anspruch luxuriös, seriös ist und dann merkt man auf einmal, okay, das Ding ist eigentlich, ist das wirklich so, ja, wie so ein Sportler im Anzug. Also der kann dann plötzlich auch Dinge, die man jetzt gar nicht so erwartet hätte.
Ja, definitiv. Und dass du sportlich gefahren bist, das habe ich gesehen, als ich eingestiegen bin.
Was?
Denn die Reichweite bei vollem Tank war bei 272 Kilometer.
Ja, ich bin ganz sparsam gefahren.
Ganz sparsam?
Nee, bin ich nicht.
Winzigen Tank.
Gebe ich dazu. Irgendwann, Jan, irgendwann mache ich das. Dann haben wir irgendwie so ein übelstes Geschoss hier.
Ja.
Und dann fahre ich so sparsam wie möglich damit.
Aber nimm mich bitte nicht mit. Sag's mir einfach danach dann.
Ich rufe dich dann an. Jan, ich habe Zeit. Wir können lange sprechen. Ist kein Problem. Ich fahre mit 90 über die Autobahn. Irgendwann mache ich das. Verbrauch.
Ja.
Nicht Sparverbrauch. Achtung, Disclaimer. 18,4 auf 100 hatte ich.
Hm.
Ja, der schlürft natürlich massiv weg, ne?
Also ja, also angegeben.
Ökologisch ist das Fahrzeug nicht.
Angegeben sind 10,3, aber das erreicht man wahrscheinlich.
10,3?
Ja, oh. Ist angegeben. Ja. Also da hast du deinem Namen nicht alle Ehre gemacht diesmal.
Nee, muss ich sagen. Wir hatten allerdings auch nicht ganz so viele Kilometer, ne?
Nee, genau.
Mit dem Vantage Fork. Wir mussten ein bisschen effektiv sein.
Die gut nutzen. Die Kilometer, die wir hatten, mussten wir gut nutzen. Das stimmt. Ja. Also ich hab gar keinen genauen Verbrauch mehr aufgeschrieben. Wie so oft denke ich mir so, hey, bei so einem Auto, das soll nicht hochgestochen klingen, aber ob der nun 1-2 Liter mehr verbraucht, ja, sei es drum.
Ich kann halt nicht raus aus meiner Haut. Ich gucke dann halt trotzdem nochmal schnell.
Ja, ist ja gut. So haben wir wenigstens eine Ansatzweise, so eine Richtung, wo es hingeht. Was ich allerdings noch sagen kann, ist, wie auffällig dieses Auto ist. Ich wurde sehr, 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 sehr häufig angesprochen.
Gut, dass du das sagst.
Allein beim Fotos machen, also ihr könnt sehen, wo ich die Fotos da gemacht habe, da war nicht viel los und ich war da jetzt auch nicht ewig und trotzdem sind allein in dieser Zeit schon 2 vorbeigefahren. Aha, was fährt da draußen?
Taubenblauer RS6.
Der kommt immer hier vorbei, wenn wir aufnehmen.
Ob der uns hört, frage ich mich.
Das wäre witzig. Wenn du uns hörst, meld dich.
Schöne Grüße.
Ja, also sorry. Alles gut.
Wenig Menschen, aber trotzdem
gleich zweimal angesprochen. Ja.
Ja.
Nur dort. Und ansonsten, egal wo ich hingefahren bin, ich war beim italienischen Großhandel, da haben die Leute auch geguckt. Also es fällt extrem auf, das Auto. Aber, und das ist ja für einen Sportwagen auch nicht immer typisch, nicht negativ. Also zumindest habe ich es nicht wahrgenommen. Es ist eher so ein Interesse, so ein Grundinteresse da, weil viele Leute das Auto nicht kennen.
Das ist es, glaube ich. Ne? Man kann es nicht direkt zuordnen. Man sieht nur, oh, es sieht wirklich spacig aus. Irgendwie auch gerade das Heck sieht halt wirklich aus wie von einem anderen Stern. Und dann wird man halt angeschnackt. Ne? Hatte ich auch an der Tankstelle zum Beispiel. Sollte ich mal drücken.
Drücken? Ja.
Aber habe ich gesagt, ja, Soft-Limiter.
Ja.
Gedrückt wird andermal.
Da muss man übrigens sagen, wenn man jetzt irgendwo Kritik suchen möchte, dann ist es der Sound. Also er klingt nicht schlecht. Es ist ein Sonora V8 Sound. Aber ich habe ja nun einfach den Vergleich zum Vorgänger. Und da spreche ich jetzt nicht über den V12. Der klingt natürlich nochmal ganz anders. Aber auch der V8 Vantage Vorgänger, der klang richtig rotzig.
Ja.
Und wenn man mal so einen, den gab es ja auch als GT8. Die waren nicht so extrem schnell. Ja. Aber der Sound von diesem Auto.
Es war eigentlich nur Sound.
Genau. Ja, das Auto kauft man sich für den Sound. So. Ja. Also da Ja, gut, es ist einfach die Zeit.
Fand ich aber auch im Innenraum eigentlich ganz gut. So auf der Autobahn war der Motor jetzt nicht super präsent. Beim Vollgas schon, dann wurde es natürlich mehr, aber ansonsten wirklich auch ein angenehmes, distinguiert britisches Geräuschniveau im Innenraum. Aber eigentlich, ja, so ein, ja, der Turbo V8-Sound, der ist halt grundsätzlich schon ein bisschen eingedämmter jetzt mittlerweile.
Wie gesagt, ist Meckern auf hohem Niveau und mir kann es ja auch immer nie laut genug sein. Von daher bin ich ja auch nochmal die Ausnahme.
Irgendwann finden wir ein Auto, wo du sagst, das war zu laut.
Dann warten wir mal ab. Okay. Zeit für ein Fazit?
Ja, schnelles Fazit. Auf jeden.
Das Fazit.
Also, Aston Martin Vantage. Ich muss sagen, das Auto hat mir schon bei der Präsentation 2017 optisch extrem gut gefallen. Bis ich dahin dann allerdings keinerlei Berührungspunkte mehr mit diesem Auto hatte. Man sieht es sehr selten. Ich bin ihn nie gefahren. Ich saß, glaube ich, nicht mal vorher mal drin. Und um ehrlich zu sein, dachte ich, das ist sicherlich ein schönes Auto. Vielleicht so ein schneller GT, so ein Cruiser. Aber ich habe mir so unterm Strich gedacht, das Auto sieht wahrscheinlich besser aus, als es fährt. Ja. Das waren meine Grundgedanken. Mhm. Und ich muss sagen, das Gegenteil ist der Fall.
Ja.
Das hat mich extrem überrascht. Also das Auto ist super schnell, aber es lässt sich eben auch richtig, richtig sportlich bewegen. Und das ist für mich ja immer ein nicht zu unterschätzender Punkt, es hat diesen Exotenstatus. Und das...
Schon wieder.
Ich liebe das bei Autos. So.
Ich weiß. Ich weiß es doch.
Okay, jetzt kannst du was sagen.
Ja, im Grunde geht es mir ähnlich wie dir. Ich muss meine Meinung revidieren. Ich dachte auch, ja, sieht irgendwie schick aus, aber ob es dann auch schick fährt, man weiß es nicht. Fährt sich super agil, schön leicht. Die Balance, haben wir drüber gesprochen. Also das ist echt eine richtige Fahrmaschine, das Ding.
Ja.
Und das hätte ich nicht erwartet. Und deshalb sage ich, ich bin sehr positiv überrascht von diesem Vehikel. Echt krass. Also wie beim LC500 auch so ein bisschen, es war so ein bisschen unterm Radar bei mir. Und jetzt mal gefahren. Gut, dass wir es mal gefahren sind. So.
Ja, das ist eigentlich das Coolste, wenn man dann mal so Autos fährt, wo man vielleicht vorher einfach wenig oder keine Meinung zu hat oder auch einfach keine Erfahrung. Und dann entpuppen die sich plötzlich als eigentlich so richtig, richtig coole und gute Autos.
Und ich finde das ja immer schön auch zu sehen, wie sich bei den Herstellern und bei den Entwicklungsabteilungen sozusagen wirklich jemand Gedanken gemacht hat und wirklich Arbeit an die richtige Stelle investiert wurde. So wie wir gesagt haben, das Infotainment, ja, also in einem Aston Martin, ja, was soll's, egal. Aber dann merkst du halt, wo die Arbeit hingeflossen ist und merkst, genau. Okay, krass, das Gesamtpaket ist einfach überzeugend in dieser Fahrzeugklasse.
Absolut. Und wenn ich jetzt nochmal so überlegen würde, wir haben ja schon gesagt, die Konkurrenz ist halt nicht so wirklich greifbar, aber ich hätte den Vantage auf jeden Fall lieber als einen AMG GTS oder auch als einen 911 GTS.
Ja, beim 911 GTS bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Finde ich schon irgendwie attraktiv, weil er so undercover ist.
Ja, und das ist ja das, was ich dann wieder gar nicht mehr attraktiv finde. So siehst du hier in Hamburg an jeder Ecke.
Aber beim AMG GTS gebe ich dir recht. Okay. Das ist nicht mein Fall. Da finde ich den britisch angehauchten Approach sozusagen an dieses Fahrzeugkonzept finde ich interessanter.
Ja, sehr gut. Sind wir zumindest teilweise einer Meinung.
Gut, das war Folge 74 mit dem Aston Martin Vantage V8. Extra nochmal Englisch ausgesprochen.
Ah, sehr schön.
Und nächste Folge, die 75, die ist auch schon in der Planung.
Wird auch sportlich, aber ganz anders sportlich.
Da kann ich auch wieder Fremdsprachenkenntnisse auspacken hier.
Ja gut, das kannst du ja immer.
Naja, geht so.
Aber schreibt uns gerne, was ihr vom Aston Martin Vantage haltet, wie euch der Wagen gefällt, natürlich auch, wie euch der Podcast gefallen hat. Wir freuen uns immer von euch zu hören. podcast@autobild.de, das ist die Adresse. Ansonsten gerne auch bei Instagram, erst fahren, dann reden. Ihr wisst es ja mittlerweile, wo ihr uns kontaktieren könnt und macht das ja auch ganz fleißig.
Danke dafür. Danke für die heutige Folge, Jan. War ein großer Spaß. Hast du dich gefühlt wie James Bond?
Nee, aber das ist auch so dieses, das ist für mich wirklich so ein richtiges Klischee, ja. So Aston Martin, man fühlt sich wie James Bond.
Nee. Muss ich aber trotzdem jetzt nochmal zum Abschluss fragen.
Ist gut, aber sind wir uns da 100% einig.
Absolut. Bis nächste Woche.
Alles klar, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.